Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jana Polierin, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Das ist eine Denkfabrik, die sich mit europäischen Fragen, vor allem mit Fragen der Außenpolitik beschäftigt. Schön, dass Sie da sind.
Freue mich auch. Danke.
Ich sage das doppelt schön, dass Sie da sind. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr in Zeiten des Coronavirus.
Ja, die Bahn war auch relativ leer auf dem Weg hierher. Ich habe sie noch genommen, aber wir haben wirklich Abstand gehalten.
Mhm. Als europäischer Think Tank, Sie haben Büros in vielen Städten Europas, haben Sie wahrscheinlich auch schon so einige Reisen abgesagt und Veranstaltungen, oder?
Ja, also für uns ist das eine völlig neue Situation. Wir haben 7 Büros in 7 Hauptstädten. In 3 dieser Büros findet gar keine Arbeit in den Büros mehr statt. Die Kollegen sind alle im Homeoffice und auch in Berlin ist es den Kollegen freigestellt, von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben auch quasi in der erweiterten Bekanntschaft in unserem Berliner Büro einen Fall und das hat viele Kollegen ermutigt, dann auch zu Hause zu bleiben.
Was passiert mit einem Land, wenn die Regierungschefin solche Sätze sagt, wenn sie solche Sätze sagen muss?
Die Zahl der infizierten Personen steigt sehr stark an. Und deshalb ist heute noch einmal in schärferer Form, als das in den vergangenen Tagen notwendig war, gesagt worden, dass wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden soll.
Soziale Kontakte vermeiden. Was das konkret heißt, zeigen die Meldungen. Die Fußball-Bundesliga wird ausgesetzt. Bayern erlässt ein Besuchsverbot für Altenheime, schließt außerdem Schulen und Kitas. Das Saarland hatte das schon gestern beschlossen und im Laufe des Vormittags kleckerten so alle möglichen Bundesländer hinterher, die das auch machen. Niedersachsen, Bremen, jetzt gerade eben hat Schleswig-Holstein das auch bekannt gegeben und das Land Berlin. Ab Montag werden in der Hauptstadt zuerst die älteren Schüler zu Hause bleiben, stufenweise dann auch alle anderen. Jana Polierin ist an meiner Seite, Politikwissenschaftlerin und Expertin für europäische Fragen, aber auch ganz konkret Betroffene, echte Betroffene im privaten Leben. Sie haben 2 Kinder.
Ich habe 2 Söhne, ja. Der eine geht noch zur Grundschule und der andere geht auf ein Berliner Gymnasium. Und von beiden Schulen hört man schon, dass sie zumachen werden.
Und das heißt dann umplanen.
Ja, ich bin ja in der glücklichen Lage in meinem Think Tank, dass ich Homeoffice machen kann. Eben alle unsere Mitarbeiter dürfen Homeoffice machen und wir haben auch genug zu tun vom Schreibtisch aus. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das jongliere, weil meine Kinder, die sind eben 7 und 10 Jahre alt, also die beschäftigen sich jetzt auch nicht 5 Stunden am Stück mit dem intensiven Lesen von Romanen oder so.
Sicherlich nicht ohne Begleitung, ja.
Nee, genau, aber ich hoffe, dass ich noch arbeiten kann.
Aber das ist ja natürlich die Frage, die sich ganz, ganz viele Menschen jetzt stellen in diesem Land. Ich vermute mal, bis zum Ende der Sendezeit haben wir vielleicht alle 16 Bundesländer erreicht und damit dann ganz Deutschland, die Schulen dicht machen. Und es ist ja lange diese Frage gewesen, was löst man damit eigentlich aus? Wie stark greift das in das Leben ein? Und wie stark geht es dann auch in Berufszweige, wo es wirklich notwendig ist, dass Menschen zur Arbeit gehen, gerade natürlich im medizinischen Bereich im Moment?
Auch das trifft mich persönlich. Mein Mann ist Unfallchirurg im Krankenhaus und die haben jetzt noch keine erweiterten Vorsichtsmaßnahmen beschlossen. Ich habe gestern mal vorgeschlagen, ob die nicht auch so ein rotes Team und so ein blaues Team installieren sollten, dass die alternierend zur Arbeit gehen und zu Hause bleiben, dass ein Team immer noch arbeiten kann. Aber ich bin auch gespannt, wie unsere Familie das betrifft. Also bei mir ist es Gott sei Dank kein Problem. Mein Mann könnte nicht von zu Hause aus operieren.
Ja, ich finde das interessant und das fällt jetzt wahrscheinlich wieder mehr auch in den Bereich Ihrer direkten Arbeit und Forschungsarbeit, wie unterschiedlich Europa, die europäischen Länder reagieren. Und man kann jetzt nicht immer nur sagen, dass es der Föderalismus ist, also zentralstaatlich organisierte Länder oder föderale Länder. Belgien ist zum Beispiel als ein Land des Superföderalismus jetzt vorangegangen, hat nicht nur die Schulen und Einrichtungen dicht gemacht, in denen eben Kinder und Jugendliche sind, sondern auch Bars, Restaurants ganz weit. Also es geht politisch und gleichzeitig sieht man aber so richtig europäischen einheitlichen Strang gibt es da nicht.
Na, es gibt keine wirkliche Koordination und Absprache. Die gibt es ja bei uns auch noch nicht mal unter den Bundesländern, wenn es um die Schulschließungen geht. Da ist ein Bundesland beschließt das und das andere muss nicht notwendigerweise folgen. Ich glaube aber dennoch, dass man in den letzten Tagen gesehen hat, wie so einzelne Länder nach und nach nachziehen. Also mit den Schulschließungen, in Polen gibt es schon Schulschließungen, in Dänemark gab es die, in Norwegen gibt es die weitestgehend. Und ich glaube, vielleicht sind wir als Deutsche jetzt einfach nur auch ein Stück weit noch dahinter, hinter der Kurve und ziehen weitestgehend nach. Also ich bin gespannt, der Höhepunkt dieser Krise ist ja auch noch nicht erreicht und wie das in 2 Wochen in Europa aussieht.
Aber würden Sie denn sagen, das ist etwas, wo wir dringend europäische Koordinierung, Zusammenarbeit, vielleicht auch wirklich europäische Entscheidungen bräuchten? Oder ist es da auch sinnvoll, dass man sagt, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Betroffenheiten, das ist schon ganz gut, dass wir das auch eher dezentral lösen?
Also ich glaube, man muss eben gucken, was davon erfordert europäische Antworten, vor allen Dingen auch europäische Solidarität und was kann man vielleicht besser auf nationaler Ebene lösen. Es gibt ja hier das grundsätzliche Problem oder vielleicht bislang wurde es nicht als Problem gesehen, aber dass die nationalen Gesundheitssysteme eigentlich nicht europäisiert worden sind. Also die Europäische Union hat ganz wenig Kompetenz nur im Bereich Gesundheitspolitik oder europäische Gesundheitspolitik. Das obliegt wirklich den Nationalstaaten. Also die EU hat rechtlich überhaupt nicht die Kompetenz, viele Maßnahmen zu treffen. Deswegen sind die Länder in ihren Gesundheitssystemen auf sich zurückgeworfen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich, also Stichwort Italien, auch einen Grund, jetzt europäische Solidarität zu zeigen. Vielleicht nicht so sehr unbedingt von Brüssel koordiniert, sondern auch von den einzelnen Mitgliedstaaten kommt untereinander. Also es spricht ja nichts dagegen, Italien jetzt in dieser Krise zur Seite zu stehen. Italien hat sich ja schon beklagt, dass das nicht ausreichend geschieht, während zum Beispiel China Masken nach Italien liefert. Das ist schon ein bisschen trauriges Bild, was die Europäer dann da abgeben.
Sie haben gerade gesagt, die Länder sind auf sich zurückgeworfen. Das gilt ja im Moment auch gerade noch mal nach dem Appell der Bundeskanzlerin, der Appell Angela Merkels, dass wir eben möglichst soziale Kontakte vermeiden. Das heißt ja nichts anderes als am besten zu Hause bleiben, wenn es nicht vielleicht direkt die notwendige Arbeit ist. Das hat uns zu dem Gedanken geführt, dass wir jetzt an dieser Stelle eigentlich dringend mal etwas bräuchten, nämlich gute Hinweise und gute Tipps, was man derzeit machen muss. Und deswegen haben wir an dieser Stelle etwas eingebaut, nämlich eine neue Serie, die wir mit Ihnen auch machen wollen.
Deutschlandfunk Kultur.
Coronavirus.
Kulturtipps.
Trotz dieser Epidemie, klar ist, unser Zusammenleben muss und wird weitergehen.
Also die Kulturtipps, die Coronavirus-Kulturtipps. Was macht man mit dieser Zeit, die man jetzt hat, die man am besten irgendwie in den eigenen vier Wänden verbringt, Jana Polierin? Sie sind die Erste, die uns einen Coronavirus-Kulturtipp liefern dürfen.
Also ich habe einen ganz tollen Kulturtipp für jeden. Abends um 19 Uhr. Der Berliner Pianist Igor Levit hat gestern Abend angefangen, Konzerte aus seinem Wohnzimmer heraus zu spielen. Das ist also ein berühmter Pianist und der hat sich gesagt, Konzertsäle sind leer, die Menschen müssen auf Musik verzichten, auf dieses Erlebnis zusammen Musik zu hören und er versucht das jetzt über soziale Medien, also in dem Fall über Twitter, herzustellen. Also 19 Uhr Twitter, Igor Pianist ist sein Twitter-Handle und da kann man umsonst und ja, ich glaube mit großem Vergnügen ein Konzert hören, ein Klavierkonzert. Mhm.
Der Corona-Kulturtipp von Jana Polierin. Vielen Dank bis hierhin. Kommt mit dem Virus die ganz große Wirtschaftskrise? Das war, Frau Polierin, eine Frage, die manche Experten schon vor Wochen gestellt haben, als die Sache noch ganz weit weg in irgendwelchen Containern in China war. Heute haben diese Sorge ganz viele Menschen ganz konkret auf dem Tisch. Das sind Künstler, die nicht auftreten können, die dann keine Gage kriegen, Freiberufler, denen die Aufträge wegbrechen, aber natürlich auch ganz konkret Firmen, die sich fragen, wie es weitergeht. Der Bundestag hat sich heute damit befasst. Theo Gers, Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio, hat die Debatte verfolgt, kommt jetzt mit in unsere Runde. Und das will ich dazu sagen, Corona-bedingt. Theo Gers, haben Sie das von zu Hause aus beobachtet, diese Debatte, und arbeiten auch von zu Hause aus? Was ist denn zu hören aus dem Bundestag? Das Kurzarbeitergeld ist durch und mehr?
Naja, das Kurzarbeitergeld ist durch und das in einem Tempo, wo mir das Wort im Grunde fehlt, Corbinian Frenzel, nämlich Eiltempo kann man dazu gar nicht sagen. Drei Lesungen inklusive Debatte in einer Stunde und um 10.22 Uhr war es dann beschlossene Sache. Das ist schneller als vor 10 Jahren während der Finanzkrise irgendwelche anderen Gesetze damals zur Rettung von Banken beispielsweise durch den Bundestag gepeitscht wurden. Gleich wird sich noch der Bundesrat mit diesem Kurzarbeitergeld beschäftigen. Und heute Nachmittag wird dann Bundespräsident Steinmeier das Ganze unterzeichnen. Dann wird das Gesetz im Gesetzblatt verkündet und einen Tag später ist es in Kraft. Das ist ein Tempo, das im Grunde die ganze Dramatik zeigt, in der wir stecken. Es geht wirklich darum, einen Absturz der deutschen Wirtschaft zu vermeiden. Das ist gewissermaßen die zweitwichtigste Aufgabe. So habe ich gestern Abend auch Angela Merkel in ihrer Pressekonferenz nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten verstanden. Es ist die zweitwichtigste Aufgabe nach der Aufgabe Nummer eins, das Gesundheitswesen am Laufen zu halten und die Menschen gesund zu halten.
Das ist eine deutsche Aufgabe, aber natürlich auch eine europäische Aufgabe. Jana Polierin, Sie schauen als Europaexpertin auch mit diesem Blickwinkel. Die Europäische Zentralbank hat sich ja auch geäußert durch Christine Lagarde. die Präsidentin. Und die hat den Ball ja erstmal wieder zurückgespielt zu den Mitgliedstaaten und damit ja heftig enttäuscht.
Also die hat viele Beobachter heftig enttäuscht, weil sie eben explizit nicht das gesagt hat, was Mario Draghi damals gesagt hat, whatever it takes, also was immer auch notwendig ist, sondern sie sozusagen den Anti-Draghi gegeben hat und explizit gesagt hat, dass sie das nicht sagt und den Ball zurückgespielt. Und ich glaube, man muss wirklich gucken, die unterschiedliche Situation in den Mitgliedstaaten. Also auch da nochmal der Blick auf Italien, die ja nicht nur durch jetzt den Ausbruch des Coronavirus so getroffen worden sind, sondern schon vorher durch die Migrationskrise und auch sich eigentlich immer noch nicht erholt hatten von der Krise in der Eurozone, gerade in Italien. Und da zum Beispiel habe ich wirklich große Sorge, dass dieses Land nicht mehr auf die Füße kommt oder nur sehr schwer wieder auf die Füße kommt, weil es einfach schon so krisengeschüttelt ist und weil es eben auch unter Salvini schon so einen Nährboden gab, für das auf die EU zu schieben. Und wenn die EU jetzt nicht genug Solidarität zeigt, sei es EZB oder andere Mitgliedstaaten, dann sehe ich da wirklich so das Rezept für einen perfekten Sturm.
Mm-hmm. Whatever it takes, das ist ja so eine Rhetorik, die man dann aber andererseits, jetzt springe ich wieder gedanklich zurück zum Bundestag, dann eher bei deutschen führenden Politikern hört. Theo Gers, ich habe jetzt nicht den...
Das hört man auch.
Ja, genau, das aber auch ganz konkret.
Ja. Auch ganz konkret. Und ich meine, wir müssen ja nicht nur schauen, was jetzt gerade durch den Bundestag gepeitscht wurde. Wir müssen ja auch mal gucken, was ist alles in der Pipeline. Wir werden in knapp 10 Minuten von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz erfahren, was sich die Bundesregierung sonst noch ausdenkt. Und das wird ein Programm werden. Da reden wir mit Sicherheit über zweistellige, vielleicht sogar am Ende über einen dreistelligen Milliardenbetrag, den die Bundesregierung da in die Hand nehmen wird. Es geht ja darum, das Wirtschaftsleben im Grunde am Laufen zu halten. Und das heißt im Moment erstmal Unternehmen, denen die Aufträge wegbrechen, denen die Arbeit wegbricht, diese Unternehmen mit Geld zu versorgen, dass sie liquide bleiben. Das ist das A und O. Wir reden über Steuerstundungen, wir reden über Überbrückungs- und Betriebsmittelkredite und ähnliches mehr, dass keine Vorauszahlungen bei den Steuern mehr nötig werden im Moment, dass das alles erstmal auf Eis gelegt wird, weil man eben sagt, jetzt braucht nicht der Staat Geld, sondern jetzt brauchten die Unternehmen Geld. Und dann muss man gucken, was noch alles sonst in der Pipeline ist. Wenn ich heute Morgen Peter Altmaier, den Wirtschaftsminister, richtig verstehe und gestern Abend schon die Runde der Ministerpräsidenten, dann reden wir plötzlich über die Verstaatlichung von ganz wichtigen Unternehmen, strategisch wichtigen, bedeutsamen Unternehmen, was auch denkbar ist, die will man auf keinen Fall in die Pleite entlassen. Das sind alles Dinge, die waren vor ein paar Tagen schlicht undenkbar, die hatte niemand auf dem Zettel und das zeigt, ich wiederhole mich, wie dramatisch im Moment die Lage ist. Es ist ein Ausnahmezustand, gesellschaftlich, politisch, aber auch langsam wirtschaftlich.
Herr Gerst, darf ich was fragen, wenn Sie die Debatte verfolgt haben, wurde denn da auch offengelegt, dass das quasi mit der schwarzen Null dann nicht mehr zu haben ist? Also dass ein ausgeglichener Staatshaushalt und diese heilige Kuh der schwarzen Null dann vielleicht auch geschlachtet werden muss?
Das ist kein Thema mehr. Die schwarze Null ist kein Thema mehr. Das hat Angela Merkel so gestern wörtlich gesagt. Und sie spielt wirklich keine Rolle mehr. Das Thema ist wirklich erledigt erst einmal. Es ist ganz anders. Es ist eine Whatever-it-takes-Situation. Und das haben die Politiker auch klar gemacht. Im Grunde stehen unbegrenzte Mittel zur Verfügung. So hat es gestern zum Beispiel auch Markus Söder, der CSU-Chef, gesagt. Und Angela Merkel hat nicht widersprochen. Und von Finanzminister habe ich auch nichts dergleichen gehört. Also hier wird richtig in die Vollen gegriffen. Wir können es uns im Moment leisten, aber wir werden mit Sicherheit auch neue Schulden machen müssen, denn aus den Überschüssen, die wir noch haben, im Bundeshaushalt, in der Arbeitslosenversicherung oder wo auch immer, das wird allein nicht reichen.
Ich habe da den Bundesfinanzminister von gestern Abend im Ohr, als er im Fernsehen nämlich das hier gesagt hat.
Weil wir genug Geld haben. Wir können allen helfen und wir werden es auch.
Also wir können allen helfen, wir werden allen helfen. Theo Gerst, das passt zu dem, was Sie gerade beschrieben haben. Die Frage ist aber natürlich nur, stimmt das denn auch? Also ist denn das Geld wirklich da, wenn es wirklich hart auf hart kommt?
Ja, natürlich ist es da. Es ist da, ja. Der Staat sitzt auf Milliarden Überschüssen aus den letzten Haushalten. Die wollte man natürlich, als von Corona keine Rede war, für schöne viele andere Dinge verwenden. Für ausgeglichene Haushalte bis ins Jahr 2022, 23, vielleicht sogar 24 hinein. Das ist erstmal alles Makulatur. Das Geld, was dafür reserviert war, das wird jetzt in diesem Jahr mit Sicherheit in die Kreisläufe gepumpt. Man redet auch über Konjunkturprogramme, wobei man fragen muss, ob das im Moment Sinn macht. Denn was nützt es, die Nachfrage Nachfrage künstlich anzuheizen, wenn die Unternehmen, sei es, weil sie Lieferketten unterbrochen haben oder gar nicht liefern können, dann würde das nur in die Preise gehen und gar kein Problem lösen. Aber das sind wirklich Maßnahmen, auf die wir uns einstellen werden. Und wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, wir werden schwindelerregende Summen sehen, die hier dann fällig werden. Theo, bei uns in Frankreich und in der EU.
Theo Gers, vielen Dank ins Homeoffice für diese Information, für diese Einschätzung. Frau Poljerin, mir kam in diesen Zeiten der Gedanke, wie spätere Generationen mal auf diese Tage schauen könnten. Und verkürzt könnte das so aussehen. Erst kam Donald Trump, dann kam das Coronavirus und das war das Ende der Globalisierung.
Den Brexit haben Sie noch vergessen, der auch noch da reinkommt. Aber ich finde schon, dass jetzt die weltweite Verbreitung eben von Covid-19 offenlegt, wie verletzlich wir eigentlich sind in Zeiten der Globalisierung. Also wie schnell so ein Virus eben um die ganze Welt geht, durch Tourismus, durch Geschäftsreisende und wie globale Lieferketten eigentlich zusammenbrechen und wie man dann hier irgendwie, keine Ahnung, ein Auto nicht mehr zusammenbauen kann, weil irgendein Teil fehlt. Und das kommt für mich zu einer Zeit, wo sowieso die Skepsis gegenüber der Globalisierung immer stärker wächst und auch ja nichts Unrecht. Also ich finde, es gibt eine berechtigte und eine unberechtigte Kritik, aber die berechtigte Kritik, die kommt ja jetzt seit der globalen Finanzkrise auch aus so einer Richtung zu sagen, die Schattenseiten der Globalisierung wurden total unterschätzt und es ist so, als uns ist das verkauft worden als Heilsbringer, und eigentlich leiden da ganz viele Leute drunter, weil Arbeitsplätze verloren gehen, weil die Umwelt leidet, indem man irgendwo irgendwas monokulturartig anpflanzt und solche Sachen, Klimakrise. Gleichzeitig habe ich aber auch Angst, wenn man jetzt schon sieht, wie diese Krise, gerade Corona, jetzt instrumentalisiert wird von so Rechtsaußenparteien in ganz Europa, die eben sagen, seht ihr, das ist die Konsequenz aus euren offenen Grenzen und aus euren quasi, dass alles nach Brüssel gegangen worden ist und jetzt ist die Europäische Union sowieso total unfähig.
Mhm. Das finde ich ist jetzt auch wirklich die interessante Frage und wahrscheinlich hängt die auch stark davon ab, wie lange dieser Ausnahmezustand anhält, ob dann der politische Gedanke, dass man vielleicht gar nicht zurückkehrt in eine Welt, in der man ganz normal miteinander vernetzt ist und vernetzt sein will, dass das überhaupt ein großer politischer Wunsch ist.
Also zum Beispiel in China und den USA gibt es ja diesen wachsenden Handelskrieg jetzt seit einer Zeit und da gab es von amerikanischer Seite immer schon den Wunsch nach Decoupling, also nach der Entkopplung der Beziehung. Mhm. Und jetzt durch Corona passiert es halt.
Also Autarkie letztendlich. Ne?
Genau, ja. Und durch Corona passiert es ein Stück weit, ohne dass man das jetzt künstlich hergestellt hat, sondern es muss eben passieren zum Schutz der Bevölkerung. Und ich finde durchaus die Frage als Experiment ganz spannend zu gucken, wie danach das wieder aufgenommen wird oder eben nicht. Aber gleichzeitig finde ich in Europa eben, also wenn man jetzt zum Beispiel Schengen in Frage stellt, die Reisefreiheit und dann wieder Grenzen lobt oder so, dann kann das auch ganz schnell einen für mich total negativen Ton bekommen.
Aber das ist ja gerade das Spannende, was da passiert. Innerhalb kürzester Zeit sind europäische Grenzen dicht, wie ich glaube fast alle, die uns zuhören, auf jeden Fall uns beide, so von unserer Generation her, wie das nicht vorstellbar ist. Also dass Grenzen nicht nur, dass es nicht nur Kontrollen gibt, sondern dass sie wirklich zu sind. Und zwar zwischen Ländern wie Deutschland, wie Italien, Österreich, Tschechien hat diese Entscheidung getroffen. Und das finde ich insofern schon interessant, dass da eine politische Energie entsteht, ist, das zu machen, die zum Beispiel in der höchst kritischen Phase der Flüchtlingssituation selbst nicht aufgekommen ist.
Ja, und die manchmal ja auch schon genutzt wird, also jetzt nicht nur von Rechtspopulisten, aber zum Beispiel, dass jetzt die Trump-Regierung alle quasi Leute, die aus dem Schengen-Raum kommen, daran hindert, die Vereinigten Staaten zu bereisen, ist ja auch eine total selektive Entscheidung, also dass man Großbritannien nicht da reingenommen hat. Und das, glaube ich, hat schon sehr viel zu tun mit der generell sehr negativen Sichtweise, die der amerikanische Präsident auf die EU hat. Und ich finde, man muss auch aufpassen mit dieser Wirksamkeit von Grenzschutzmaßnahmen. Weil, also ich meine, die Inkubationszeit sind irgendwie 14 Tage, wenn ich Grenzkontrollen mache oder so. Also gut, ich könnte dann wirklich total dicht machen, aber also diese ganzen Maßnahmen, die Sinnhaftigkeit dessen, das hat sich, finde ich, jetzt auch noch nicht unbedingt erwiesen. Also ich glaube, dieser soziale Rückzug und das alles schon, aber das Also, glaube ich, hat jetzt erstmal nichts mit Grenzen zu tun.
Mhm. Sie haben das gerade eben auch schon angesprochen. Gerade der italienische Fall, die italienische Situation ist dabei ja besonders interessant, weil sie eben auch so besonders problematisch ist. Ein Land, das sowieso schon wirtschaftlich in sehr schwierigen Fahrtwassern war und ja auch politisch, was Populismus und dergleichen angeht, ja wirklich ja keinen gesunden Grundeindruck macht und jetzt eben durch diese wirkliche Krankheit so stark getroffen ist. Das ist eigentlich ja wirklich ein Moment, wo man sagen muss, europäische Solidarität zahlt am Ende für uns alle ein.
Also ich glaube auch, dass das noch gar nicht genug im Bewusstsein der anderen Europäer ist, was da gerade passiert in Italien, weil eben, ich musste daran denken, als wir gerade gesprochen haben, über wie gut Deutschland aufgestellt ist, auch quasi finanzpolitisch und wie sehr wir jetzt Geld in dieses System pumpen können. Und Italien zum Beispiel leidet halt an einer massiven Staatsverschuldung ohnehin schon und hat da ein massives Problem. Und glaube ich, wir müssen wirklich aufpassen, dass die Italiener sich nicht alleingelassen fühlen jetzt. Und eben weil Matteo Salvini auch schon... Der hat jetzt auch diesen Bogen geschlagen, zum Beispiel mit den Flüchtlingen.
Also der Führer der
genau,
rechten Lega.
Der Führer der rechten Lega, der ehemalige Innenminister, der hat quasi den Bogen geschlagen und hat auch gesagt, hat jetzt die Regierung angeklagt und gesagt, dass ihr jetzt so viele Flüchtlinge ins Land lasst. Eigentlich tragen die Flüchtlinge dazu bei, dass sich Corona immer weiter ausbreitet. Also da werden Krisen miteinander vernetzt und Leute instrumentalisiert. Also in dem Fall die Flüchtlinge, die Flüchtlingskrise wird jetzt genommen, um damit irgendwie Corona zu erklären und damit quasi die Leute noch mehr zu diskreditieren.
Hätten wir nicht Corona, dann hätten wir gerade eine ganz andere große Krise im Fokus. Diese These wage ich in den Raum zu stellen, Jana Polirin, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Dann stünde sicherlich die angespannte Situation an der türkisch-griechischen Grenze jetzt wahrscheinlich auch im Zentrum dieser Sendung.
Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Oder vielleicht auch die Situation in Idlib, wenn wir sozusagen, also ein bisschen zynisch gesagt, Glück hätten und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf diese Region fallen würde, wo es ja einfach auch desaströs steht.
Hm. Ja, wir wollen diese Themen auf jeden Fall auch nicht vergessen. Es gibt heute auch einen weiteren Tagesanlass, über die Situation zu sprechen. Die EU-Innenminister treffen sich seit dem Vormittag zu eben diesem Thema. Aber auch hier spielt Corona eine Rolle. Der kroatische Innenminister hat jetzt in Frage gestellt, ob man wirklich Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern in andere europäische Länder bringen sollte, angesichts der Corona-Gefahr. Ist das ein legitimer Zusammenhang für Sie?
Also ich finde das extrem schwierig, weil A, könnte man ja auch Sorge tragen, wenn man die Leute dann nach Europa bringt. Ich meine, dass man dann diese 14-tägige Quarantäne auch da verhängt und es könnte ja auch keine Alternative sein, wenn sich das wirklich so schnell ausbreitet, dass wir quasi solchenartige Zustände an den Grenzen Europas dann zulassen würden, wenn da wirklich eine Gefahr der Krankheit bestünde. Also ich glaube, wir sollten wirklich aufpassen. Die Stimmung ist sowieso schon sehr vergiftet in der Europäischen Union, dass wir da nicht weiter Öl ins Feuer gießen.
Mhm. Die Frage ist ja, Sie sagen, vergiftete Situation in der Europäischen Union, was diese Europäische Union da eigentlich gerade macht und betreibt. Wir haben so die Grundrhetorik auch der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Griechenland sei da jetzt die Speerspitze Europas.
Schutzschild.
Ja, das Schutzschild, genau, Schutzschild
das
war das
Schutzschild.
Wort. Schutzschild, was ja letztendlich eine klare Aussage ist, von wegen ihr macht die Grenze für uns zu. Ist das nach den vielen Jahren des Versuches an der europäischen Flüchtlingspolitik im Prinzip der kleinste gemeinsame Nenner? Wir können uns auf die Festung Europa verständigen?
Ja, ich glaube, traurigerweise ist das schon so. Also wir sehen halt jetzt so ein paar Trends in den letzten Wochen. Es ist mit Sicherheit auch nicht die schöne und feine englische Art, wenn der türkische Präsident Erdogan Flüchtlinge, die eigentlich schon lange in der Türkei sind und da in Teilen auch jetzt nicht hervorragend, aber untergekommen sind, mit quasi falschen Nachrichten, die über Radio und Fernsehen verbreitet worden sind und dann mit Bussen an die Grenze zu fahren, um die Europäische Union unter Druck zu setzen. Ich kann auch schon verstehen, dass man sich in der Europäischen Union nicht unter Druck setzen lassen möchte, also dass man signalisieren will, wir sind nicht erpressbar. Trotzdem gibt es ein akutes Flüchtlingsproblem, das gab es die ganze Zeit, das gab es seit 2015 und ich glaube, in Europa haben viele gedacht, so das Problem ist jetzt irgendwie erledigt, wir haben diesen EU-Türkei-Deal, die Ankunftszahlen verringern sich und die politische Aufmerksamkeit war nicht mehr da, weil das eben auch so ein gefährliches Thema ist. Und anders als 2015, also die Situation ist nicht vergleichbar, aber haben wir jetzt, also während damals noch quasi die Bilder, die wir damals gesehen haben, ausgereicht haben, um eine wirkliche Debatte auch oder viele Leute, die gesagt haben, ja, Willkommenskultur, wir wollen Leute aufnehmen, so war das ja am Anfang, habe ich das Gefühl, bleibt dieser öffentliche Aufschrei jetzt eigentlich weitestgehend aus. Also es gibt natürlich Menschenrechtsgruppen, die sich da kritisch äußern, aber eigentlich ist das, was sich als Konsens in der Europäischen Union herausgestellt hat, eben der Fokus auf Grenzschutz. Und dabei bleibt eben die Kritik an dem, was in Griechenland passiert, und bleibt manchmal so ein bisschen zurück dahinter. Und
also es gab so vorsichtige Ansätze.
Ja, gibt es jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen lautstärker, aber trotzdem ist eben, also und ich finde es auch richtig, dass man Solidarität mit Griechenland zeigt. Man kann nicht, gerade als Deutschland in der Mitte Europas, nicht von diesem Außengrenzproblem betroffen, alles auslagern, und man muss Solidarität und Unterstützung zeigen. Aber so dieser zweite Aspekt, quasi, dass man eben nicht einfach nur abschotten kann, sondern dass man vielleicht auch noch Leute aufnehmen muss, wie das geschehen kann. Und diese ganze Frage von Verteilungsmechanismen, die ist eben tatsächlich hoffnungslos.
Hm. Also zumal, wenn man überlegt, diese große Europäische Union, ja, die ja wirklich auch finanziell Möglichkeiten hat, auch gerade durch die reicheren Länder, wenn man sich dann die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern anschaut, und das sind ja die schon rübergekommen sind über die Grenze, da reden wir gar nicht über die vielen Tausenden, die auf der anderen Seite warten und hoffen. Wenn man das schon nicht hinkriegt, das ist doch eigentlich wirklich ein verheerendes Bild, auch für die Wirksamkeit und für die Logik, warum brauchen wir überhaupt diese Europäische Union?
Also auch da muss man ein bisschen aufpassen, was für Kompetenzen die Europäische Union hat, weil Griechen sehr lange auch quasi Hilfe bei ihrem Grenzschutz von außen auch abgelehnt haben, zum Beispiel. Also quasi den Eindruck nicht vermitteln wollen, dass sie nicht in der Lage sind, die Außengrenzen selber zu schützen. Und man muss einfach sagen, dass bei diesem EU-Türkei-Deal weitestgehend oder Teile dieses Abkommens nicht wirklich gut eingehalten worden sind. Es gab zum Beispiel nicht genug Rückführungen auch von Griechenland in die Türkei, und dass eben die Situation auf den griechischen Inseln sich jetzt schon wirklich seit Monaten weiter verschärft. Und es gibt zum Beispiel einen Gerald Knaus, der auch der Erfinder des Türkei-Deals ist, und der ist auch viel gescholten worden dafür, aber der hat in den letzten Monaten immer davor gewarnt und gesagt, wir sehen diese Situation kommen, wir müssen jetzt handeln, wir müssen was machen. Und die politische Resonanz war jetzt nicht gerade überwältigend.
Kurze Frage zum Schluss. Was wäre denn dann dringend nötig, dass man vor allem erstmal wieder die Türkei vernünftig ins Boot holt, also im Zweifel erstmal auch Geld gibt?
Ja, ich weiß, dass das zynisch ist und ein Stichwort Erpressbarkeit und so, aber ohne die Türkei wird es nicht geben, weil auch das haben die Rechtspopulisten eigentlich für mich noch nicht schlüssig beantwortet. Natürlich kann man, also man kann nicht gleichzeitig sagen, wir arbeiten nicht mit der Türkei zusammen, aber gleichzeitig die Grenzen dicht machen. Für mich geht das nicht auf, weil wenn wir mit der Türkei arbeiten, also wir müssen mit der Türkei arbeiten, weil die Türkei eben so viele Flüchtlinge aufgenommen hat und wir eben dafür Sorge tragen müssen, dass diese Flüchtlinge in der Türkei auch bestmöglich versorgt werden. Und das ist nicht nur die Verantwortung jetzt eben der Türken, sondern das ist auch unsere Verantwortung. Deswegen würde ich sagen, ja, wir müssen in den sauren Apfel beißen und trotz allem eine weitere Kooperation mit der Türkei anstreben.
Jana Pullering ist an meiner Seite vom European Council on Foreign Relations, ein Think Tank, der sich einstmals gegründet hat, um die Idee einer europäischen Außen- und Sicherheitspolitik voranzubringen. Ich schaue in Ihre Richtung, habe ich das richtig gesagt?
Ja, das haben Sie richtig gesagt.
Sie leiten das Berliner Büro, Sie haben auch in vielen anderen Städten Büros, unter anderem auch eins in London. Das werden Sie jetzt aber nicht schließen wegen des Brexit, oder?
Nein, aber für uns hatte das, also für uns als Think Tank hatte der Brexit große Auswirkungen, weil wir eigentlich in Großbritannien gegründet worden sind durch unseren Direktor Mark Lennart. Wir hatten das größte Büro in London bis zum Brexit und mussten, glaube ich, massiv umdenken. Aber wir haben noch ein Büro da und ich glaube, unsere Mission ist jetzt auch tatsächlich die enge Anbindung von Großbritannien an die Europäische Union zu gewährleisten und uns dafür einzusetzen.
Das ist Ihre Mission. Jetzt fragt man sich natürlich beim Premierminister Boris Johnson, ob der eine ähnliche Mission hat oder ob der mittlerweile...
Den müssen wir, glaube ich, noch überzeugen.
Ja. Wie sagt man so schön, Sie sind im Gespräch. Ich weiß nicht, sind Sie im Gespräch? Also haben Sie gute Drähte auch rein in die britische Administration?
Ja, durchaus. Aber ich glaube, dass die britische Administration unter Johnson, die haben ja eine ziemliche Kehrtwende hingelegt zu dem, was vorher von der May-Regierung kam. Während unter Theresa May es ja noch hieß, ja, wir wollen ein spezielles, möglichst weitreichendes Abkommen mit der Europäischen Union also anderen Bedingungen. Wir wollen uns jetzt nicht irgendwie, wir wollen schon was Spezielles. Und es hieß immer tailor-made, also handgeschneidert quasi. Aber ist jetzt die Johnson-Regierung ja eigentlich mehr so auf dem Kurs der britischen Insellage und dass man in allen wirtschaftlichen und politischen Bereichen weitgehende Unabhängigkeit für sich herstellen will und auch eine relativ unverfrorene Art, das zu kommunizieren.
Ist das Strategie? Das könnte ja sein, dass Boris Johnson sagt, hey, so wie Theresa May das gemacht hat, war das einfach zu einfach für die Europäer, sie noch weiter über den Tisch zu ziehen, wenn sie sowieso schon halb drauf liegt. Und dass Johnson jetzt sagt, ich bin ganz weit weg vom Tisch, macht mir mal ein vernünftiges Angebot, will dann aber letztendlich eigentlich unterm Strich vielleicht Ähnliches oder will er das gar nicht?
Also das werden die nächsten Monate zeigen. Es gibt im Prinzip zwei Szenarien. Das eine ist, dass quasi beide Seiten letztendlich erkennen, es ist in ihrem wirtschaftlichen Interesse, dann doch irgendein Abkommen zu finden und möglichst eng zusammenzuarbeiten. Und dann ist das, was Johnson jetzt macht, so ein rhetorischer Trick. Und dann lässt sich die EU darauf ein Stück weit ein. Und am Ende haben beide irgendeinen gesichtswahrenden Kompromiss. Und dann steht es. Das ist das optimistische Szenario. Das andere ist aber, dass in Großbritannien eigentlich so Identitätspolitik wahnsinnig an Fahrt gewonnen hat und so, dass diese ehemalige quasi so rationale Nation da ziemlich gebeutelt wurde, was den Diskurs betrifft. Und das ist tatsächlich, ich glaube, für die jetzige Regierung, die ist sehr stark, die ist ja toll gewählt worden, die hat ein tolles Ergebnis bekommen. Und dass sie das eben bekommen hat für ihre Rhetorik vorher, und es kann genauso gut das andere Szenario sein, dass tatsächlich Großbritannien diesen Kurs durchzieht und ein kleinstmögliches Abkommen, also wenn überhaupt, anstrebt. Weil es gibt tatsächlich auch in dem Bereich zum Beispiel Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Außenpolitik, gab es immer Signale, wir wollen mit euch eng zusammenarbeiten. Und jetzt heißt es, wir wollen keine institutionelle Einbindung. Und wir wollen auch nicht dem Europäischen Gerichtshof unterworfen sein. Also wir wollen wirklich unabhängig sein. Und es ist noch nicht gesagt, welches dieser Szenarien durchkommt.
Es ist auf jeden Fall ein unglaublich interessanter Prozess, weil vieles von dem, was Sie da gerade beschrieben haben, ja eigentlich auch wunderbar passt auf andere Dinge, die wir gerade heute auch diskutiert haben. Also die Frage, wie viel Rationalität sich jetzt nicht durchsetzt in den politischen Prozessen. Und viel landet dann letztendlich auch wieder bei der Frage, wie viel probiert man weiterhin über Grenzen hinweg und wie stark ist letztendlich die nationale Logik, die dahinter steckt.
Ja, oder auch es geht also in all diesen Fragen halt in einem Maß um Identität, in dem es, glaube ich, in den ganzen letzten Jahren nicht gegangen ist. Diese Frage, wer sind wir? Frage der Nation, Frage, was ist die Europäische Union, was soll sie sein, steht so im Mittelpunkt wie seit Jahren nicht mehr. Kann man natürlich auch konstruktiv nutzen und gerade auf Seiten der Europäischen Union und sich überlegen, wer wollen wir denn sein und wieder so eine Zukunftsdebatte zu führen.